Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Hallo und einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Ich hoffe, Sie haben das Osterfest gut hinter sich gebracht.
Das hat er sehr schön gesagt, da gibt es nichts dazu zu sagen. Gleiche auch von mir. Ohrstöpsel, weißt du, kennst du ja. Und,
also wenn Sie wissen wollen, so, worum, was der Kollege Back meint, dann hören Sie die letzten beiden Sendungen, da hat er es auch schon gesagt. Mhm. Wir haben wieder einige Themen vorbereitet. Bei uns im Studio ist wieder Heinz Schmitz. Er war von der letzten Sendung bis zur heutigen natürlich mal wieder zu Hause. Innerhalb einer Woche sollte man das auch annehmen. Schönen guten Tag, Heinz.
Wunderschönen
guten Tag. Er hat sich wieder was anderes angezogen.
Ja.
Haare gekämmt.
Nee.
Aber geduscht.
Na, ja. So viel braucht er ja nicht mehr zu kämmen.
Bei den Haaren brauche ich nicht mehr zu kämmen.
Wir haben dann noch ein Thema in der Sendung, und zwar geht es um das GhostNet. Da sind wir wieder verbunden mit dem Peter Welchering in Stuttgart.
In der letzten Sendung ja schon verraten, dass es diesmal kommt.
Ja, zu früh verraten.
Nein, man muss auch schon mal ein Osterei legen.
Ja, und dann warten wir noch auf ein Telefonat. Ob das funktionieren wird, wissen wir noch nicht. Wir werden es sehen. Es wäre dann mit Markus Beckedahl. Wenn es heute nicht ist, dann ist es dann in der nächsten Sendung. So, Heinz Schmitz.
Dann fangen wir einfach mal an mit dem Heinz Schmitz. Er hat uns heute ein Thema mitgebracht, was sich erstmal so ganz trivial anhört. Und zwar der virtuelle Arbeitsplatz
für unterwegs. Urlaubszeit beginnt oder wie?
Oder man sitzt im Flugzeug.
Ah.
Wir haben ja schon viel über Virtualisierung geredet, ein immer wichtiger werdendes Thema. Auch die Arbeitsplätze werden ja virtualisiert. Das heißt, ich habe also keinen Rechner mehr, wo die Software auf dem Arbeit oder das Betriebssystem am Arbeitsplatz läuft, sondern es ist irgendwo im Rechenzentrum. Das Wunderschöne ist, ich kann von überall an meine virtuelle Maschine dran, solange ich eine Datenleitung habe. Jetzt nehme ich aber mein Notebook und möchte gerne in Urlaub fahren, wo ich keinen Zugriff habe. Oder ich eine Flugreise mache, eine Geschäftsreise machen und habe im Flugzeug keinen Internetzugriff. Was mache ich dann? Da sehen die VMware-Leute einen schönen Trick vor, die sagen einfach, okay, nimm doch deine virtuelle Maschine mit. Das geht bis jetzt im Prinzip auch. Ich nehme mein Notebook, mache eine VMware da drauf, einen Hypervisor drauf, spiele meine virtuelle Maschine drauf, arbeite unterwegs und dann.
Wie viele Maschinen hast du denn dabei?
Ja, das ist dann eben die Frage. Ne?
Also
vor allen Dingen, ich muss erst mein Betriebssystem starten, ich muss dann die virtuelle Maschine starten, brauche also in irgendwas um 4 GB RAM, damit das gescheit ordentlich läuft, brauche viel Plattenplatz und habe hinterher, wenn ich dran gearbeitet habe,
XP,
das Problem.
Was ist?
Ja, XP nimmt 1 GB, man braucht ein bisschen Daten. Aha. Man sagt heute, man braucht mindestens 4 GB für Programme und Daten und Betriebssystem.
Ja, sag doch mal, was da läuft bei dir. Windows 2000, Linux?
Verschiedenes, das ist meist XP und Vista. Linux. Vista habe ich auf einer Hardware laufen. Aha, leide ich auf einer Hardware drunter. Aber nicht auf dem Notebook. Auf dem Notebook ist ein XP drauf. Mhm. So, jetzt möchte ich also das mitnehmen. Ja. Ich fahre in Urlaub, arbeite 3 Wochen, komme zurück. Das heißt, was mache ich jetzt mit den Daten oder mit den Änderungen, die ich unterwegs gemacht habe? Muss die dann wieder mühsam wieder zurück ins Rechenzentrum übertragen. Wobei dann die Systemadministratoren sagen, von meinem Rechenzentrum bleibst du erstmal weg. Da ist jetzt die Idee, man geht her und spielt einen, das wunderschöne Wort, einen Bare Metal Hypervisor. Hört sich schön an, ne?
Bare Metal
Hypervisor. Man nimmt also einen Hypervisor, eine Steuerung von virtuellen Maschinen und spielt die direkt auf die Hardware auf, wie man es bei den Servern auch macht, mit dem ESX-Server.
Hat aber nichts mit Bären zu tun.
Nein, Bär ist pur. Pures Metall, ja. Ich spiele also einen Hypervisor direkt auf die Hardware auf und darauf installiere ich meine virtuellen Maschinen. So macht man das ja bei den Servern auch. Dann kann ich da die mitnehmen. So, und jetzt wird es kompliziert. Die virtuelle Maschine muss ja drauf. Okay, das macht man das erste Mal, die 4 GB mal n virtuelle Maschinen überträgt man eben oder wie viel man immer hat und kann dann direkt davon starten. Kann unterwegs arbeiten und dann kommt der eigentliche Trick. Wenn man, sobald man wieder online ist, werden die beiden virtuellen Maschinen synchronisiert wieder. Das heißt, ist im Rechenzentrum während der Zeit ein neuer Patch aufgespielt worden, ein Sicherheitspatch oder ein Update des Virenscanners, wird der automatisch auf der lokalen virtuellen Maschine aktualisiert. Meine Dokumente, die ich geändert habe, meine Texte, die ich geschrieben habe oder meine Tabellenkalkulationen, die ich gemacht habe, Präsentationen, die ich gemacht habe oder Filme, die ich geschnitten habe, werden wieder zurückgespielt, dann direkt ins Rechenzentrum, sodass dann in dem Moment wieder beide Maschinen identisch sind.
Durch diesen Bären-Hypervisor.
Durch den Bären-Hypervisor, ja. Natürlich werden denn die Daten auf
der... Ist der eigentlich kostenlos, wenn ich ihn lade, wenn ich...
Das werden wir im Ende August erfahren, wenn der freigegeben wird. Wenn das so ist wie der ESXi, dann wird der Hypervisor kostenfrei sein. Bei der Synchronisation ist natürlich nicht ganz so einfach. Denn wenn ich Windows XP starte, werden 150 Megabyte Daten erstmal angelegt. 150 Megabyte Daten, nur wenn ich das Ding starte, werden temporäre Dateien angelegt.
Ein Gigabyte weg, ungefähr.
Ja, 150 Megabyte sind nicht ein Gigabyte. Aber 150 Megabyte Daten werden angelegt. Die werden aber an sich gar nicht gebraucht. Das sind irgendwelche temporären Dateien, die Windows für sich braucht, um sich irgendwas zu merken.
Fonts.
Nein, die Fonts bleiben ja drin.
Ah, die kommen aber auch noch.
Bei der Synchronisation kommt es jetzt darauf an, dass ich wirklich nur die Daten übertrage, die wichtig sind. Also diese 150 Megabyte, die braucht man sich gar nicht anzusehen. Die kennt die Synchronisationssoftware und lässt die einfach liegen. Denn die sind vollkommen irrelevant, denn wenn ich die andere Maschine starte, werden die wieder neu angelegt. Und man muss noch was machen, die virtuellen Maschinen werden verschlüsselt. Lokal, also der Hypervisor verschlüsselt die direkt, damit, falls das Notebook verloren geht, nicht auch die Daten wieder verloren gehen. Denn das ist ja das große Problem bei den ganzen portablen Datenspeichern, sei es nun Festplatte oder Notebook. Wenn es weg ist, sind die Daten weg. Und damit kann der Verlust unter Umständen sehr, sehr groß sein.
Heinz, das meiste von dem, was du gesagt hast, ist mir klar. Das meiste heißt nicht alles. Wenn ich normalerweise auf meinem Server so ein Ding laufen habe und ich gehe mit meinem Notebook daran, und dann arbeitet der, wird erkannt, läuft alles. Wenn ich aber jetzt auf meinem Notebook auch einen Hypervisor habe und dort auch virtuelle Maschinen drauf habe und ich arbeite jetzt bin am Server wieder dran, was geschieht denn dann? Unterhalten sich dann diese beiden Hypervisor miteinander und erzählen sich da, was denn so gewesen ist? Oder kommt von der einen virtuellen Maschine über den Hypervisor zu der anderen Hypervisor in die virtuelle Maschine? Wie geht denn das dann?
Die beiden Hypervisor werden miteinander synchronisiert. Die müssen beide die Synchronisationssoftware haben und die gucken dann nach, was an den virtuellen Maschinen geändert worden ist auf beiden Seiten.
Auch wenn ich aktuell jetzt arbeite, wird also im Grunde genommen auch alles über Synchronisation gemacht oder arbeite ich wieder direkt?
Man arbeitet immer nur auf einer virtuellen Maschine. Sobald ich online bin, arbeite ich auf der virtuellen Maschine im Rechenzentrum.
Das heißt, dann wird auf dem Notebook das Ding quasi abgeschaltet?
Nur wenn ich das Notebook ausziehe und gar keine Verbindung mehr nach außen habe, dann arbeite ich auf der lokalen Maschine. Es gibt noch eine Sache dabei, die dabei auch kommt, das ist sogenanntes PC over IP. Also nicht Voice over IP, sondern PC over IP. Das ist von Teradici ein Protokoll, das geschrieben worden ist, um zum Beispiel auch Videos möglich zu machen. Es gibt einmal eine Lösung von Vice zum Beispiel, da werden DLLs geladen. Hier wird auf der Hypervisor-Treiber-Ebene einen Treiber dazwischen gesetzt, dass man dann auch auf der virtuellen Maschine Videos zum Beispiel sehen kann, also eine viel schnellere Grafik hat. Denn das war ja bisher immer der große Knackpunkt bei virtuellen Maschinen, dass man zwar Standardanwendungen fahren konnte, aber bei dynamischen Sachen, bei Grafiken, Animationen und bei Videos oder Spielen wurde es dann eben kritisch, das ging dann eben nicht. Und das geht jetzt mit diesem Protokoll auch.
Bisschen langsam und ruckelig.
Das Protokoll, was bedeutet das letztendlich? Wenn ich einige virtuelle Maschinen laufen lassen habe auf dem Hypervisor und ich will ein Video angucken, wird dann quasi eine neue virtuelle Maschine, die direkt am Hypervisor nahe dran hängt?
Die Kommunikation zwischen der Grafikkarte und dem Hypervisor wird damit optimiert. Also im Prinzip werden die Datenströme nicht direkt weitergegeben, sondern die werden komprimiert, übertragen an die Grafikkarte und werden da wieder ausgepackt. Das ist eine ziemlich tricky, die ganze Sache. Im Prinzip ist ja der Bottleneck oder der Flaschenhals ist ja die Daten von der virtuellen Maschine über eine dünne Datenleitung an die Grafikkarte zu kriegen. Auch wenn ich einen Thin Client habe oder so. Und deswegen geht das nicht. Und wenn ich jetzt hergehe und die Grafik wird ja erzeugt an sich in der virtuellen Maschine, also im Rechenzentrum oder da weg, wird dann übertragen. Und wenn ich das optimieren kann, wenn ich das den Datenstrom komprimieren kann, dann kann ich auf der anderen Seite auch im Thin Client dann eben auspacken und kann dann da auch die volle Leistung, die Grafikleistung wieder sehen.
Gibt es da irgendwie Zahlen, Geschwindigkeitsvorteil?
Also die Zahlen habe ich leider nicht darüber. Ich habe es gesehen. Es sieht wirklich so aus, ob man einen normalen Rechner, normalen Arbeitsplatzrechner lokal laufen hätte. Es ist schon erstaunlich, was da geht. Also Videos, auch HD-Videos gingen ruckelfrei rüber.
Du hast eben erzählt, dass du da so schön im Flugzeug das arbeiten kannst. Und darf man eigentlich im Flugzeug diese Laptops überhaupt auspacken? Also ich nehme immer mein Handy und das hat einen Flugmodus. Bin ich ganz stolz drauf, dass ich weiterhin noch spielen kann dann. Darf man die Laptops auseinandernehmen
in der Regel,
und laufen lassen?
In der Regel ja. Man sagt bei der Start und Landung nicht, weil die Elektronik stören können, aber unterwegs kann man sie nehmen. Man darf eben keine Funk nehmen, also Bluetooth sollte man abschalten.
WLAN
geht normalerweise, das ist ein unkritischer Bereich. Es gibt ja auch Flugzeuge, oder es gab von Connectix die Anschlüsse, WLAN-Anschlüsse im Flugzeug, die jetzt auch wieder kommen sollten. Die wurden ja wieder eingestellt, weil sie sich wirtschaftlich nicht gelohnt haben.
Bluetooth und WLAN sind im gleichen Frequenzbereich.
Ja.
Aber Wolfgang, du kannst das mit der Fluglinie ganz einfach daran erkennen, ob du mit dem Computer arbeiten darfst. Wenn da an jedem Sitz Fallschirme sind, dann kann nichts passieren. Da darfst du das Notebook auch auspacken.
Am Nebensitz?
An jedem Sitz.
An jedem Sitz. Ja, die sind doch da.
Ja, also.
Aber doch nur bei den Kampfmaschinen.
Ja, du weißt doch nicht, womit der fliegt.
Ich fliege nur Kampfmaschinen.
Okay.
Es ist schon so guten Sitte geworden, dass wir nach Kornwestheim in Verbindung treten zu Peter Welschering. Und heute geht es um ein sehr interessantes Thema, und zwar ein GhostNet. So hat er uns das genannt. Und da ist wieder einiges los auf diesem Sektor.
Guten Tag, Peter.
Ja, hallo nach Köln, da ist wirklich einiges los, denn kanadische Wissenschaftler aus Toronto, die haben vor einer Woche herausgefunden, dass tatsächlich insgesamt 1300 Rechner in einem, fast 1300 Rechner, also genau genommen 1295, in einem Botnetz zusammengeschaltet waren, und über dieses Botnetz, GhostNet haben die das genannt, wurde die tibetische Exilregierung ausgespäht und wurden verschiedene Botschaften, wurden sogar Regierungsrechner westeuropäischer Staaten und asiatischer Staaten systematisch überwacht. Und das hat natürlich für extreme Unruhe gesorgt.
Alle Rechner standen in China?
Zwei Rechner, die dieses Botnetz gesteuert haben, stehen in China. Das hat man über so einen Geo-IP-Dienst rückverfolgen können. Allerdings sind inzwischen da die IPs abgemeldet. Man weiß, dass diese Rechner tatsächlich in einer Provinz in China stehen, aber man kann damit natürlich noch nicht beweisen, dass beispielsweise wirklich die chinesische Regierung dahinter steckt. Die hat das auch prompt dementiert und hat gesagt, sie haben damit nichts zu tun. Ganz spannend war es, dass ein Exploit, ein Angriffsprogramm, das auf einer Schwachstelle basiert, verwendet wurde, um in diese Rechner überhaupt reinzukommen, also die in das Botnetz reinzuholen, zu kapern, die aus dem Jahr 2005 stammt. Und erstaunlicherweise ist genau dieses Exploit im Dezember 2005 auf einer Sicherheitskonferenz im Hotel Aerostar in Moskau, da war ich zufällig 2005, vorgestellt worden. Und damals ging es in der Diskussion darum, dass genau dieses Exploit von chinesischen Hackern, die aus, sagen wir mal, einer regierungsnahen Organisation stammten, an die russische Auslandsaufklärung SWR verkauft wurden. Also nicht die Landesrundfunkanstalt, die wir hier in Baden-Württemberg haben, sondern die russische Auslandsaufklärung, die heißt eben auch so. Und dieses Exploit ist daraufhin an 3-4 Stellen aufgetaucht, bei denen man davon ausgehen musste, unter anderem in einem iranischen Atomforschungszentrum, dass hier wohl russische Geheimdienste ausforschen wollten, was auf diesen Rechnern sitzt. Ja, und jetzt ist genau dieses Exploit auch wieder aufgetaucht. Ist natürlich die spannende Frage, wer hat da dieses Botnetz nun wirklich betrieben? Waren es tatsächlich unabhängige Hacker, die einfach nur mal was gucken wollten? War es die chinesische Regierung? War es die russische Regierung? Waren es russische Hacker? War es eine organisierte Kriminalität, die sich vielleicht aus russischen und chinesischen Gangstern zusammensetzt? Das sind alles so offene Fragen derzeit.
Internationale Zusammenarbeit bei den Kriminellen ist ja nichts Neues. Wie kommen denn diese Daten, diese Schadsoftware eigentlich auf Rechner? Wie kann denn jemand aus Russland oder China oder woher auch immer bei uns in Deutschland auf einen Regierungsrechner so ein Ding draufschieben?
Ja, in der Regel, indem er zunächst mal so eine kleine Schadsoftware auf diesen Rechner schickt. Häufig macht er das über einen bestimmten Port des Routers. Diese Ports sind nicht immer entsprechend gesichert, und diese Schadsoftware lädt sich dann weitere Schadsoftware-Bestandteile runter, also beispielsweise einen Keylogger, mit dem dann Tastatureingaben mitgeschnitten werden können, beispielsweise Schadsoftware mit dem, das ist bei der tibetischen Exilregierung nachgewiesen worden, mit dieser Schadsoftware können dann beispielsweise die angeschlossene Webcam eines Rechners oder das Mikrofon eines Rechners als Wanze eingesetzt werden, sodass Raumüberwachung stattfinden kann. Weitere Schadsoftware, die etwa ganz konkrete Routinen für die Online-Durchsuchung hat, sodass also die Festplatte durchsucht werden kann und bestimmte Dateien der Festplatte auf eine Dropzone geladen werden können und von dort dann eben weiter ausgewertet werden. Und zwei dieser Sammelstellen, die standen eben, wie gesagt, in China. Da sind auch Dateien von westeuropäischen Botschaften gefunden worden.
Klingt so, als hätte unser Wolfgang Schäuble da ein gutes Feld für seinen Bundestrojaner gefunden.
Ja, der träumt davon sowas.
Ja, das ist längst alles schon scheinbar schon Tatsache geworden, wo er von träumt. Ja, kann man da was gegen machen? Kann ich mich dagegen wehren, dass ich auch so einen Botnetzrechner habe?
Ja, du bist uninteressant. Also ich denke, dich will keiner ausspionieren.
Aber vielleicht will man mich nur nehmen als Verbindungsstation, oder? Für irgendeine Schadsoftware darauf zu lagern, die dann woanders gebraucht wird.
Viel wichtiger ist für mich eigentlich die Überlegung, wie kann man denn in Botschaften und Regierungsstellen diese Ports offen lassen, von denen man eigentlich wissen müsste, dass von außen Zugang geschaffen werden kann zu solchen sensiblen Rechnern, zu sensiblen Daten, zu solchen hochexplosiven Informationen. Wie kann man denn so blauäugig, so dumm, so dilettantisch vorgehen? Warum? Wieso?
Ja, das ist manchmal Nachlässigkeit. Manchmal ist das auch einfach notwendig, damit bestimmte Regierungsstellen arbeiten können. Also ich habe vor einiger Zeit in einer deutschen Botschaft im Ausland etwa so einen Router gesehen. Das war ein privater Router, der wurde so nebenher betrieben, hing aber eben auch mit dem Netz. Und da haben mir die Mitarbeiter gesagt, ja, den betreiben wir hier, weil wir keine ordentliche Internetanbindung haben. Die Internetanbindung, die wir haben, die ist viel zu langsam, mit der kann man nicht arbeiten. Da haben wir uns den eben dahingestellt, damit wir einigermaßen ordentlich arbeiten können. Und dann kommt es natürlich immer wieder zu genau solchen Angriffen, weil solche Geräte, solche Software natürlich dann nicht ausreichend überwacht und abgesichert sind.
Könnte man ja auch im Prinzip irgendwie Pläne schmieden, wenn ich jetzt auch nochmal vergleiche mit dem Configure, mit dem Wurm, dass man weltweit irgendwo Sabotageakte betreiben kann, dass man in England die Krankenhäuser lahmlegt, in Deutschland die Atomkraftwerke oder in Frankreich vielleicht die Polizeidienststellen. Das ist ja dann auf diese Art und Weise genauso zu erreichen. Warum? Was passiert eigentlich jetzt in der Welt? Sagt man jetzt, okay, jetzt haben wir es gesehen und jetzt wissen wir, dass es sowas gibt? Oder was ist die Reaktion darauf?
Es gab eine ganz nette Reaktion der britischen Geheimdienste, konnte man in der Times nachlesen. Die britischen Geheimdienste haben sofort Alarm geschlagen und haben gesagt, Mensch, in dem neuen BT-Kommunikationsnetz, das wir im Vereinigten Königreich haben, da sind ja Bestandteile eines chinesischen Anbieters drin. Und wenn diese Bestandteile auch mit Schadsoftware oder ähnlichen Komponenten, die eben Schaden anrichten können, versehen sind, dann kann das ja passieren, dass tatsächlich das Kommunikationsnetz hier zusammenbricht. Dann kann es passieren, dass die Logistik zusammenbricht, dass der Strom ausfällt, dass beispielsweise die Wasserversorgung zusammenbricht, die ja auch über Computer gesteuert wird. Ja, das ist alles möglich, wobei konkret im Falle der BT-Netze wurde bisher noch nichts auch bei diesen Komponenten des chinesischen Herstellers an Schadsoftware nachgewiesen. Aber es gibt eine ganze Menge von Techniken und Technologien, um sowas tatsächlich über Jahre hinweg betreiben zu können. Also eines hat man vor 5 Jahren schon in den USA nachgewiesen, da ging es um die sogenannte Metallmigration. Das heißt, da sind dann von Saboteuren Schaltpläne von Chips, in dem Fall Chips, die in Eisenbahnstellwerken verwendet wurden, so verändert worden, dass mit der Zeit die Schaltstellen, also die Gatter, ausgefallen sind. Einfach weil, ja, sagen wir mal, die Strukturen so ein Stückchen feiner gemacht wurden, als sie wirklich gemacht werden durften. Also die Gates beispielsweise hatten nicht mehr den richtigen Widerstand und haben mit der Zeit dann eben einfach tatsächlich an Dicke verloren. Und das führte dann dazu, dass es Fehlstellungen gab. Also mit so einer Metallmigration oder mit solchen Dingen, mit solchen Sabotageakten kann man wirklich die Infrastruktur eines Landes lahmlegen. Und dagegen wissen die meisten Sicherheitsbehörden, etwa der westeuropäischen oder der amerikanischen Länder und Behörden, einfach nichts zu machen.
Nun ist der Rest der Welt ja nicht blöd. Das heißt, die USA, die sind ja nun mit Sicherheit in diesen Dingen auch sehr, sehr beschlagen. Und die Regierung hat ja nun auch heftige Kontakte zu einigen Unternehmen, die in der Software tätig sind. Und alle anderen Länder, auch Israel zum Beispiel, immer vorn dran, wenn es um solche Sachen geht. England, Deutschland. Müssen wir nicht davon ausgehen, dass es noch viel, viel mehr dieser Schadsoftware gibt, über die vielleicht gar nicht gesprochen wird, weil es sogenannte befreundete Staaten sind, die implementiert haben?
Ja klar, es gab ja vor einiger Zeit mal den Vorstoß eines Sprechers der Gesellschaft für Informatik, in dem Fall war das der Professor Hartmut Pohl, der gesagt hat, eigentlich sollte doch die Bundesregierung alle Exploits, alle Angriffsprogramme, die den Behörden in Deutschland bekannt werden, offenlegen müssen, sodass man ganz schnell auf diese Angriffsprogramme reagieren kann, das heißt die Schwachstellen, die von diesen Angriffsprogrammen ausgenutzt werden, auch entsprechend schnell schließen kann. Die Behörden haben darauf überhaupt nicht reagiert. Es gibt nach wie vor Angriffsprogramme, Exploits, die nur den Behörden bekannt sind und die auch nicht veröffentlicht werden. Da kann man spekulieren, warum die das machen. Ein Hintergrund könnte sein, dass man damit ja selbst auch bestimmte Dinge recherchieren kann. Aber das führt dann eben dazu, dass die gesamte IT-Infrastruktur hochgradig unsicher bleibt.
Mhm. Peter, mich hat gestutzt, dass du bei dieser Sicherheitskonferenz 2005 von Kaspersky selbst dabei warst und jetzt so gut Bescheid weißt über diese ganzen Dinge. Steckst du vielleicht dahinter, hinter diesen Sachen?
Nee, ich habe es nicht programmiert, könnte ich auch nicht, würden meine Kenntnisse gar nicht dazu ausreichen. Aber ich habe nochmal meine ganzen Unterlagen aus dem Besuch bei Kaspersky aus dem Jahr 2005 mir angeschaut, weil damals auch eine Gruppe von Journalisten tatsächlich ins Allerheiligste bei Kaspersky konnte, also wirklich ins Labor, sich da wirklich angucken konnte, wie werden denn so Viren am PC erkannt, wie entstehen überhaupt solche Viren, wie sind Mutationen möglich. Und das war schon so eine hochspannende Sache für mich, dass ich eben alle Unterlagen, inzwischen ist ja auch schon 4 Jahre fast her, alle Unterlagen aus dieser Zeit wirklich aufbewahrt habe.
Spannendes Thema.
Ja, erschreckend und spannend zugleich. Schönen Dank für die Informationen. Ja. Wir können dir nicht helfen, du kannst uns nicht helfen, wir müssen damit leben.
Danke, tschüss.
Nee, ich kann euch da überhaupt nicht helfen. Tschüss.
Tschüss. Wolfgang, das Thema Internet begleitet uns ja immer und immer wieder und vor allen Dingen auch die Einschränkungen, die das Internet in einigen Bereichen der Welt erfährt. Auch bei uns soll das Internet in irgendeiner Art zensiert werden. Natürlich mit sehr guten, sehr positiven Hintergedanken. Die Dame von der Leyen möchte also hier etwas tun, um die Kinderpornografie einzuschränken, auszutrocknen, wie sie sagt. Aber dennoch bedeutet es für uns, dass bestimmte Bereiche gesperrt werden. Und wenn man damit einmal anfängt, irgendetwas zu sperren, dann ist der Hunger in unserem Staat, und das hat die Erfahrung, die jahrzehntelange Erfahrung immer wieder gezeigt, so groß, dass auch andere Bereiche früher oder später mit eingeschränkt werden.
Das waren auch tolle Zeiten, so 1994. Da war nichts, gar nichts. Da konnte man machen, was man wollte. Sagenhaft. So, jetzt haben wir aber einen Gesprächspartner.
Und zwar Markus Beckedahl. Schönen guten Tag, Herr Beckedahl.
Hallo.
Herr Beckedahl, Sie betreiben einen Blog im Internet. Können Sie den mal kurz vorstellen?
Ich betreibe netzpolitik.org. Das ist seit 8 Jahren eine Plattform. Wir nutzen eine Blog-Software dazu, wo wir darüber berichten, wie die Politik das Internet verändert und wie die Politik durch das Internet verändert wird. So mal ganz grob erklärt.
Sie waren jetzt Teilnehmer einer Veranstaltung, die vom 1. bis 3. April durchgeführt wurde. Da ging es unter anderem um eine Studie zur Freiheit des Internets.
Ja, ich habe die Republika-Konferenz in Berlin organisiert, eine Konferenz über Blog, soziale Medien und die digitale Gesellschaft. Und wir hatten Gäste aus New York da, und zwar von der Organisation Freedom House. Das ist eine Nichtregierungsorganisation, die kümmert sich um Meinungsfreiheit weltweit und hat jetzt aktuell eine Studie vorgestellt und 15 Staaten weltweit analysiert, wie dort das Internet immer weiter kontrolliert wird. Und das Ganze auch verglichen mit einer Kontrolle der Presse als Vergleichswert.
Und wie schneiden wir da ab? Sind wir dabei bei den 15 Staaten?
Wir sind leider nicht dabei gewesen, aber ich kann mir vorstellen, dass mit den aktuellen Plänen rund um Netzzensur in Deutschland bald auch zu vergleichbaren Staaten wie England und so weiter, die in die Studie eingeflossen sind, auf dasselbe Niveau kommen kann.
Ganz erstaunlich ist ja, dass Estland da ganz an der Spitze liegt, dass die nahezu ein vollständig freies Internet haben. Woran liegt das, ein solches junges Land? Denken die anders?
Das Internet hat für Estland eine riesige Bedeutung. Dort gibt es zum Beispiel auch flächendeckend schon WLAN. Also überall, wo man möchte, kann man mit seinem Computer, also vielleicht nicht gerade in den tiefsten Wäldern, aber sonst überall kann man kostenlos ins Netz reingehen. Das ist so eine Art öffentliche Daseinsvorsorge des Staates, der Meinung ist, na gut, Estland hat eine große Chance als digitale Gesellschaft und will zu den Vorreitern gehören, von den Staaten, die das Internet komplett in den Alltag integriert haben. Und deswegen kümmert man sich da wahrscheinlich auch sehr um ein offenes Internet, weil es sehr viel Innovationspotenziale bringt.
Wir kennen ja nun die bösen Staaten auf dieser Welt, die den Leuten das Internet eingeschränkt oder zensiert zur Verfügung stellen. Ganz voran ist da natürlich China, da ist Iran, da ist Nordkorea und ähnliche Sachen. Wie ist denn die allgemeine Tendenz? Wird die Internetzensur immer stärker oder bleibt sie gleich oder wird sogar die Zensur gelockert weltweit gesehen?
Weltweit gesehen haben wir leider den etwas beängstigenden Trend, dass überall die Zensur zunimmt. Also während wir eine Zeit lang die üblichen paar diktatorischen Staaten wie China, Saudi-Arabien, Tunesien und so weiter hatten, wird jetzt auch in immer mehr westlichen Ländern darüber nachgedacht, wie kriegt man das ganze Böse aus dem Netz heraus. Und während halt in China oder Saudi-Arabien böse Sachen, so Sachen wie Demokratie sind, Gewerkschaftsrechte, Menschen, die sich versammeln und demonstrieren oder auch Sachen wie Frauenrechte, fängt man hier an in Deutschland und diskutiert das aktuell unter dem Thema Kinderpornografie aus dem Netz rausbekommen. Aber wenn man sich mehr mit dieser Diskussion in Deutschland beschäftigt, dann erkennt man sofort, dass eigentlich die lange Warteliste, was man noch alles übel aus dem Internet raushaben möchte, schon fertig ist und sofort auf den Tisch gepackt wird, wenn erstmal diese Zensurinfrastrukturen beschlossen sind.
Ja, das liegt ja auch schön auf der Hand, denn die Liste, diese Blacklist, die soll ja bei dem Wolfgang Schäuble gepflegt werden mit der Kinderpornografie, und da kann auch ganz schnell mal was anderes draufrutschen auf diese Liste. Das geht ja dann schnell.
Das fängt ja schon an. Die einen wollen weiter das Glücksspiel im Internet,
ja, genau,
reguliert wird. Also wenn man Glücksspiele da drauf bekommt, die anderen wollen die Nazis aus dem Netz raus haben. Der Innenminister aus Niedersachsen möchte Killerspiele aus dem Netz haben. Also man hat da eine beliebige Palette, was dann alles auf den Tisch gelegt wird.
Was tun Sie dagegen? Sie sind Blogger, Sie sprechen sich ganz klar zu dieser Thematik aus. Was können wir denn dagegen tun, dass das Internet über Hintertüren, die sicherlich mit Argumenten gepflastert sind, wogegen man nichts sagen kann, aber dennoch über diese Hintertüren mehr und mehr dicht gemacht werden soll in Deutschland?
Also ich persönlich versuche Öffentlichkeit dafür herzustellen und mit Politikern zu reden. Wir haben leider das Problem, dass die allerwenigsten Politiker das Internet in ihr Leben integriert haben und keine Ahnung haben, worüber sie da die ganze Zeit bestimmen und Gesetze beschließen. Hier brauchen wir absolut und ganz schnell am besten mehr Medienkompetenz für Politiker. Jeder Politiker verwendet gern die Forderung nach Medienkompetenz und lebenslanges Lernen in vielen Sonntagsreden, aber sich an die eigene Nase zu fassen und mal versuchen zu verstehen, was das Internet ist und das Internet in sein eigenes Leben zu integrieren, das fehlt noch. So versuche ich halt einerseits Öffentlichkeit herzustellen, andererseits auch viele Menschen, die Ahnung haben von Technologie und Ahnung haben von der Auswirkung von Technologie auf unsere Gesellschaft, dazu zu animieren, sich selbst auch an Politiker zu wenden und dafür zu werben und dass das Internet mit seiner offenen Struktur erhalten wird, weil ich glaube, jeder oder fast jeder, der das Internet in sein eigenes Leben integriert hat, wird die vielen Chancen eher sehen, die eine offene Struktur mit sich bringt, als die ganzen Risiken, die vor allen Dingen von Menschen gesehen werden, die überhaupt gar nicht im Internet sind.
Das bedeutet letztendlich, dass man diese Internet-Inkompetenz dieser Regierungsleien als Ursache von ihrer Seite ansieht, dass wir eine solche Zensurforderung haben, weil sie nicht begreifen, was das Internet wirklich ist?
Das wird auf jeden Fall da mitspielen. Also alle, die ein bisschen Ahnung haben von diesen neuen Zensurinfrastrukturen, die da kommen sollen, sogenannte DNS-Sperren, wissen halt, dass es, ja, das ist so, wie man, wenn man ein Telefonbuch einfach eine Seite rausreißt, aber das Telefonsystem weiterhin funktioniert. Also man kommt ja immer noch an die ganze Kinderpornografie ran, wenn man will. Man löst das Problem ja nicht bei den Wurzeln.
Also das sind alles so kleine Fritzchenlösungen da, wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt. Das kann man alles nicht ernsthaft betrachten, aber es kann schon Ärger machen, wenn da plötzlich, wie wir werden zum Beispiel in China auch gesperrt, unsere Sendung. Also erfahren wir dann von Deutschen, die in China arbeiten, die schreiben uns das über irgendwelche krummen Wege. Das wird oft gesperrt werden. Warum, wissen wir auch nicht, aber wir haben es eben nicht verdient in China.
Also das ist vor allen Dingen von der Regierung derzeit eine Symbolpolitik, aber sie hat das Potenzial, richtig schädlich zu werden, weil wenn sie diese Symbolpolitik erstmal eingeführt haben, werden sie feststellen, das funktioniert immer noch nicht und dann kann man entweder diese Symbolpolitik beenden oder man fängt dann an, die richtig harten Zensurinfrastrukturen auszupacken als...
Ja, Herr Beckedahl, wir könnten sehr lange darüber reden. Herzlichen Dank für diese Information und auch vielen Dank, dass Sie auf uns und auf unser Internet aufpassen. Wir werden es auch weiterhin tun. Wir wissen, dass wir nicht die Macht haben, das so zu ändern oder noch nicht die Macht haben, das so zu ändern, wie es für das Volk, für uns wichtig ist. Dankeschön.
Ja, danke auch. Tschüss.
Tschüss. Tschüss. So, Wolfgang, ich glaube, wir sind am Ende der Sendung angelangt. Wir müssen immer wieder darauf achten, dass was passiert und wir sollten immer wieder daran denken, dass selbst die Dame von der Leyen sagt, wir erreichen nur 80% derer, wir können nur 80% der Leute sperren, die anderen umgehen das sowieso.
Ob die Frau von der Leyen schon mal im Internet war?
Das vermute ich ja schon mal, ja. Aber
hat man ihr gezeigt wahrscheinlich.
Ja, mein Vorschlag wäre, sie möge nun bitteschön auch Autos und sowas überwachen, wo die langfahren, denn auch wir haben 50.000 Tote im Jahr.
Genau, genau.
Da müsste man wirklich präventiv aufzeichnen, wo welches Auto fährt und so schnell fährt. Und die Technik haben wir dafür. Und ich habe vielleicht dann jede Sendung einen neuen Vorschlag für Sie. Dann ist sie beschäftigt bis ihr Lebensende.
So, dann gehen die Daumen nach oben. Ja. Zwei, beide Daumen heute bei mir und ein E-Büb. So, jetzt bin ich gespannt.
Ich sage wie immer E-Büb.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik Manfred Kläuber und Arne Wohlgemuth. Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Vox Mundi Medienanstalt Köln 2009.